ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Das Bild ist ikonisch. In einem weißen Kleid steht Marilyn Monroe auf dem Gitter eines U-Bahn-Schachts mitten in New York auf der Straße. Die aufwallende Brise einer darunter vorbeifahrenden U-Bahn weht ihren Rock weit nach oben und legt ihre Beine frei. Endlos lang, auf hochhackigen Schuhen balancierend. Wunderschön sind diese Beine. Und vor allem komplett nackt. Nicht einmal Strümpfe hat Marilyn an. Ein Skandal.
Vielen anderen Frauen wäre so ein Moment unendlich peinlich. Vor allem in den 1950er Jahren. Marilyn aber lacht ungeniert vor einer ganzen Masse von Kameras und Journalisten. Es ist eine gelungene PR-Aktion, die sie bis heute zum Sexsymbol macht. Ein Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis einbrennt.
Klar, das Bild hat sich ein Mann ausgedacht, der Regisseur Billy Wilder, während der Dreharbeiten für das verflixte siebte Jahr. Und trotzdem markiert dieses Bild einen Wendepunkt. Es nimmt vorweg, was wenig später in den 1960er Jahren für die breite Masse noch kommen sollte. Als die Röcke immer kürzer wurden und die Beine der Frauen den öffentlichen Raum eroberten. Und damit auch der Strumpf seinen großen Auftritt in der Mode bekommen sollte.
Bis dahin ist es ein weiter Weg. Für die Frauen und für den Strumpf. Nackte Beine in der Öffentlichkeit zu zeigen, das geht lange für Frauen gar nicht. Doch selbst fein bestrumpfte, schöne Beine zeigen, das ist bis ins 18. Jahrhundert hinein ausschließlich wohlhabenden Männern vorbehalten. Aber der Reihe nach.
Über die Ursprünge des Strumpfs ist wenig bekannt. Die frühesten Funde stammen aus Ägypten, 300 bis 500 Jahre nach Christus. In einem koptischen Kindergrab haben Forscher grobmaschige Socken aus Wolle gefunden.
Diese koptischen Strümpfe scheinen schon mit die ersten Socken gewesen zu sein. Wahrscheinlich gab es vorher auch schon anderes, was man sich um die Beine gewickelt hat und um die Füße vor allem. Leder, Fell, sowas gab es sicher auch vorher. Aber so eng anliegende, auch wirklich nach dem Fuß geformte Socken oder Strümpfe, da dürften diese koptischen Exemplare wirklich die frühesten sein, zumindest was sich so erhalten hat.
Sagt Historiker Johannes Pietsch, Experte für Textilgeschichte am Bayerischen Nationalmuseum.
Vermutlich ist es so, dass die Socken mit den Schuhen entstanden sind, damit man nicht mit bloßen Füßen in die Schuhe reinschlüpfen musste. Allerdings kann man sich auch vorstellen, dass Socken eventuell Vorläufer der Schuhe waren, dass das zuerst mal so Umkleidungen der Füße waren, wo dann vielleicht mal eine Sohle verstärkt wurde und so entstand eventuell daraus erst der Schuh. Aber das ist schwer zu sagen, das sind Mutmaßungen.
Schuh, Strumpf, Hose. Am Anfang ist das eine große Gemengelage. Wo das eine beginnt und das andere endet, schwer zu sagen. Erst mit der Zeit werden Strumpf und Hose zu eigenständigen Kleidungsstücken.
Um die Beine warm zu halten, behalf man sich bis ins 16. Jahrhundert hinein mit sogenannten Beinlingen, einer Mischung aus Hose und Strumpf. Diese Beinlinge wurden vom Schneider aus Wollstoff, Leinengewebe oder feinem Leder möglichst passgenau ausgeschnitten und mit einer Naht, die hinten am Bein entlang lief, zusammengenäht. Mit kurzen Bändern wurden die beiden Schläuche an die Oberbekleidung genestelt.
Im späten Mittelalter, also in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wurde die Oberbekleidung des europäischen Mannes immer kürzer. Der Saum der Hemden, Röcke und Wamse rutschte vom Knie hinauf zum Oberschenkel bis hoch zur Hüfte. Damit trat das männliche Bein in den Vordergrund, vom Fuß bis zum Gesäß. Eine modische Entwicklung, die auch praktische Gründe hatte.
Diese Entwicklung mit dieser verkürzten und auch immer enger werdenden Kleidung hat auch mit der Rüstung der damaligen Zeit zu tun. mit dem aufkommenden Plattenharnisch, der den Körper sehr eng umschloss. Also vorher gab es die Kettenhemden, die relativ weit waren. Und das sieht man ganz oft in der Modegeschichte, dass die Entwicklung der Kriegstechnik auch mit der Mode ganz eng verknüpft ist.
Mann zeigte also Bein. Möglichst muskulös, makellos und athletisch sollte es sein. Allerdings waren die Beinlinge, in denen diese Beine steckten, nicht elastisch, so wie die heutigen Strümpfe. Nicht immer lagen sie so faltenfrei am Bein, wie sich der Träger das wünschte.
Davon zeugt ein Brief des Nürnberger Studenten Paulus Beheim aus Leipzig um 1572, in dem dieser über einen Schneider klagt:
Dabei tue ich dir auch zu wissen, dass der Schneider keinen guten Bissen an meinem Kleid gemacht hatte. Es seien mir die Stümpf allzu lang, sie schlottern mir alle, wie einem anderen Bauer seine Stiefel.
Genau in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, kamen erstmals gestrickte Strümpfe zu den genähten Beinlingen dazu. Es heißt, die Strickkunst sei über die Mauren nach Spanien und Italien gekommen. Von dort kamen auch die Seidengarne, die bald für die ersten Seidenstrümpfe verwendet wurden. Auf feinsten Nadeln wurden sie für Könige und Fürsten gestrickt.
Während die einfachen Leute wollene Strickwaren trugen, stellten Adlige und Könige ihre wohlgeformten Waden in einem schimmernden, hauchdünnen Gewebe zur Schau. Seidenstrümpfe waren in dieser Zeit in Europa den Männern vorbehalten. Ein Ausdruck von Macht und Reichtum. Aber auch der Eitelkeit. Besondere Farbkombinationen von Beinkleid und spitz zulaufenden Schuhen, die optisch die Beine verlängerten, waren en vogue.
Es ist nicht ganz klar, wie viel so ein Paar handgestrickter Seidenstrümpfe gekostet haben mag. Fest steht, es handelte sich um absolute Luxusobjekte.
Es war damals allerdings so, dass das Material das Teurere war, der Arbeitslohn nicht so sehr. Heute ist es genau umgekehrt. Aber man kann es vergleichen mit einem handgefertigten Kleidungsstück der Haute Couture zum Beispiel, wo man auch ganz schön viel bezahlen muss.
Die Geschichte des Strumpfs ist eng verstrickt mit der Geschichte der Materialentwicklung und des technischen Fortschritts. Über die Jahrhunderte und bis heute gab es immer wieder Tüftler und Erfinder, die den Strumpf besser, anschmiegsamer und erschwinglicher machten.
Einer dieser genialen und unternehmerisch begabten Tüftler hieß William Lee Cotton. 1589 erfand der englische Pfarrer den Strumpfwirkstuhl, die nach ihm benannte Cotton-Maschine. Statt Masche für Masche einen Schlauch zu stricken, produzierte die Wirkmaschine ganze Reihen von Maschen auf einmal. Ein neues Prinzip, eine Revolution in der Strumpfproduktion.
William Lee Cotton will seine Wirkmaschine von Elisabeth I. patentieren lassen. Die Königin von England verweigert dem Erfinder jedoch das Patent. Sie möchte dadurch die Zunft der Strumpfstricker schützen. Daraufhin zieht Cotton nach Frankreich. Sein Wirkstuhl findet dort Anklang. Vor allem die Hugenotten verbreiten und verbessern ihn immer weiter.
1685, mit der Aufhebung des Edikts von Nantes, begann die massive Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich. Viele retteten sich in deutsche Staaten, suchten in Berlin und Brandenburg eine neue Heimat. Aber auch im Kurfürstentum Sachsen waren sie willkommen. Sie brachten ihre handwerklichen Fähigkeiten, neuartige Berufe wie den Strumpfwirker sowie ihre fortschrittlichen Webstühle und Wirkmaschinen mit, erzählt Historikerin Michaela Breil vom Textilmuseum in Augsburg.
Sprich, es war ein Strumpfwirker, der dann zu Hause in einem eigenen Raum, wo die Maschine stand, arbeitete und die Familie arbeitete zu. Und aus diesem Wissen um das Strumpfwirken auf diesen Strumpfwirkmaschinen entstand dann der Maschinenbau. Man hat die Maschinen verbessert, man hat sie vergrößert mit dem Zentrum in Sachsen und mit den ganzen elektrischen Antrieben, den ganzen Entwicklungen der allgemeinen Industrialisierung ist auch die Strumpfherstellung industrialisiert worden. Es entstanden aus kleinen Betrieben große Fabriken, gerade im sächsischen Raum um Chemnitz herum. Das war das Zentrum der Strumpfindustrie bis 1945.
Das zunehmend professionalisierte Strumpfstricken der Hugenotten sollte also einen ganz neuen Wirtschaftszweig begründen. Doch wer waren die Abnehmer? Bis ins 18. Jahrhundert hinein dominiert tatsächlich das Männerbein in der Mode. Die Oberbekleidung ist zwar wieder länger geworden, sie reicht wieder bis zum Knie. Doch die wohlgerundeten Waden sollen in edlen Strümpfen immer noch besonders zur Geltung kommen. Wer über keine solchen Waden verfügte, half nach. Mit Wadenpolstern. Auch bestickte und berüschte Strumpfbänder gehörten zu den männlichen Must-Haves dazu.
Natürlich besaßen Frauen aus wohlhabenden Kreisen ebenfalls schöne Strümpfe. Sie durften sie allerdings nicht zeigen. Mit dem Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts dann entwickelte sich sogar so etwas wie eine saisonal wechselnde Strumpfmode für die Frau. Die neuen technischen Möglichkeiten der Herstellung machten auf einmal Muster möglich.
Schottische Karomuster beispielsweise für die sportliche, tennisspielende oder fahrradfahrende Frau. Oder Petiné-Muster, eine frühe Form der Netzstrumpfhose oder Strümpfe mit Brüsseler Spitzeneinsätzen. Doch versteckt unter langen Gewändern, die kaum die Knöchel sehen ließen, fristeten die Strümpfe in der Regel ein Schattendasein. Außer bei Frauen, die beispielsweise auf der Bühne standen und zu deren Profession es gehörte, ihren Körper zur Schau zu stellen, was damals als unschicklich galt. Michaela Breil.
Das Bein der Frau war immer erotisch konnotiert und damit eigentlich auch der Strumpf, und das durfte nicht zu sehen sein, außer für den Ehemann. Deswegen war der Blick, wenn eine Dame die Treppe hinaufging und der Herr hinter ihr war, auf den Fuß schon nicht mehr so ganz schicklich.
Im Lauf der 1920er Jahre sollte sich das allerdings komplett ändern. Das Herrenbein ist mittlerweile in der Hose verschwunden. Und die Strümpfe beginnen am weiblichen Bein eine zweite Karriere. Bubikopf, weite Dekolletés, nackte Arme, schlanke Waden, die aus deutlich kürzeren Röcken schauen durften. Die Frauen zeigten so viel Körper wie noch nie. Die Mode wird zum Spiegel eines neuen weiblichen Selbstbewusstseins. Und der Strumpf spielte dabei eine zentrale Rolle als Übergang zwischen Schuh- und Rocksaum.
Diese neue Freiheit war zum einen die Auswirkung der Reform- und Frauenbewegung. Zum anderen hatten Frauen während des Ersten Weltkriegs eine neue Rolle in der Gesellschaft. In Fabriken gearbeitet hatten Frauen und Mädchen zwar bereits während der industriellen Revolution als oft sehr schlecht bezahlte Arbeitskräfte, in den Kriegszeiten jedoch wurden erstmals Frauen aus Mangel an Männern auch in vermeintlich typischen Männerberufen angestellt, beispielsweise in der Rüstungsindustrie. Die neuen Arbeitsmöglichkeiten und der selbstverdiente Lohn machte Frauen unabhängiger und selbstbewusster in den 1920er Jahren.
Ausdruck dessen die Mode. Selbstbewusst Bein zu zeigen, das wurde auch für eine breite Masse an Frauen mittlerweile möglich, weil die Technik der Strumpfproduktion erneut ein großes Stück weitergekommen war. Die teuren Strümpfe aus Naturseide, die sich nicht jede Frau leisten konnte, gab es nach wie vor zu kaufen. Doch jetzt gab es erstmals kunstseidene Strümpfe. Eine Revolution. Im Rahmen ihrer Forschung hat Textilhistorikerin Michaela Breil mit vielen deutschen Strumpfherstellern gesprochen, auch über die damalige Suche nach dem besten, feinsten Material.
Das Ziel war, die Kunstseide so zu verarbeiten und so herzustellen, dass für den Kunden der Unterschied zur natürlichen Seide, zur echten Seide nicht spürbar ist. Und die Strumpfhersteller haben mir erzählt, dass die Qualität dann in den 20ern so ausgereift war, dass Fachleute allein vom Griff her, und man hat ja am Anfang einfach mal nur gefühlt, nicht unterscheiden konnten, ist der Strumpf jetzt aus Kunstseide oder aus echter Seide.
Wer nicht ganz so viel Geld hatte, musste bislang Woll- oder Baumwollstrümpfe tragen. Die neue Kunstseide allerdings suggerierte Luxus und war gleichzeitig erschwinglich. Die Fasern wurden, ähnlich wie heute Viskose, durch einen komplexen chemischen Prozess aus Holz gewonnen.
Das Textilmuseum in Augsburg verfügt über ein riesiges Archiv zur Geschichte des Strumpfs. Sorgsam verstaut in feinen, länglichen Pappschachteln liegen zahlreiche Schätze aus den vergangenen zwei Jahrhunderten in den Regalen. Michaela Breil zieht eine dieser Pappschachteln hervor und schlägt vorsichtig die Hülle aus Seidenpapier auf. Zum Vorschein kommt ein Exemplar aus den 1930er Jahren. Ein feiner, brauner Strumpf mit einer verstärkten Ferse und einer verstärkten Spitze. Beide, sowohl Ferse als auch Spitze, sind mit Flickstellen übersät.
Der wurde richtig oft getragen und vielfach gestickt. Teilweise sehr dicke Garne, weil die Dame, die diesen Strumpf gestockt hat, vermutlich kein Strumpfgarn, das so fein war, wie der Strumpf selbst, mehr übrig hatte.
Strümpfe wurden früher eben nicht einfach weggeworfen, wenn sie ein Loch hatten, sondern repariert. Die preiswerteren wie die teuren. Denn ganz gleich, was sie kosteten, Strümpfe waren immer eine Investition.
Die kunstseidenen Strümpfe waren zwar ein Verkaufserfolg, allerdings hatten sie einen Nachteil. Sie waren nicht elastisch. Also forschten und tüftelten die Strumpfhersteller immer weiter, auf der Suche nach der perfekten, dehnbaren Faser. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs mussten die meisten deutschen Strumpffabriken die Produktion erst einmal drosseln. Die komplette Textilindustrie wurde auf die Rüstungsindustrie umgestellt, der Konsum von Kleidung rationiert. Der Kauf von ein paar Strümpfen wurde durch Punkte auf der sogenannten Reichskleiderkarte vermerkt. Hochwertige Seidenstrümpfe waren ab 1941 gar nicht mehr im Handel.
Gleichzeitig trieb die Chemieindustrie sowohl in den USA als auch in Deutschland die Forschung an neuen, erdölbasierten Kunststoffen voran. Beinahe zeitgleich stießen Forscher auf beiden Seiten des Atlantiks auf die Formel für die Erstellung von Polyamid. Daraus ließ sich eine robuste, elastische Faser gewinnen. Die Amerikaner waren den Deutschen etwa 3 Jahre voraus. Wallace Hume Carruthers synthetisierte das erste Nylon Anfang 1935 bei DuPont. Die kommerzielle Produktion begann Ende 1939. Die Deutschen entdeckten ihr Perlon gerade mal 1 Jahr davor.
In Deutschland war es die IG Farben, die mit diesem Material experimentierte. Die Perlonfaser galt als kriegswichtig und wurde beispielsweise für die Herstellung von Fallschirmen eingesetzt. Ganz nebenbei ging es aber weiter mit der Tüftelei am perfekten Strumpf. Anfang der 1940er Jahre stellte die Firma Elbio versuchsweise die ersten Perlonstrümpfe her. Ein Exemplar davon ist heute noch im Textilmuseum in Augsburg.
Also wir haben jetzt hier einen Perlonstrumpf, gefertigt im Juli 1943, aus dieser Versuchsproduktion bei den IG Farben. Und was man sieht bei dem Strumpf, ist der Doppelrand, damit der Strumpfhalter angebracht werden kann. Und der Strumpfhalter übt ja einen gewissen Druck und Zug aus und dann nimmt man das Gewirk oder das Material doppelt, damit es nicht kaputt geht. Was wir noch sehen, jetzt drehe ich es mal ganz vorsichtig, dann sieht man es besser, ist die Naht. Die Strumpfnaht, die in diesem Fall handgenäht ist. Man konnte das dann auch maschinell machen, aber bei dieser Versuchsproduktion ist das alles Handarbeit gewesen.
Die Naht, sie lief akkurat über die Achillessehne der Frau, hinauf über die Wade bis hin zum Oberschenkel. Ein Überbleibsel aus der Zeit der Beinlänge übrigens, als man die Stoffe möglichst eng hinten am Männerbein entlang zusammennähte. Jetzt war die Naht ein unentbehrliches Element in der Frauenmode, auch oder vor allem wegen ihrer erotischen Wirkung.
Diese Naht war den Frauen so wichtig, dass sie in der Nachkriegszeit, wenn kein Strumpf vorhanden war, zu einem einfachen Trick griffen, erzählt Michaela Breil.
Sie haben mit einem Schminkstift die Naht am Bein hinten aufgemalt. Sie haben sich eventuell sogar die Beine geschminkt, um die optische Illusion eines Strumpfes zu erzeugen. Und die Naht war quasi das Signal dafür, ich trage einen Strumpf.
Um Strümpfe vorzutäuschen, trugen die Frauen, bevor sie die Naht malten, mit einem Schwämmchen flüssige Farbe aufs Bein auf. Eine österreichische Strumpffirma brachte die Farbe in kleinen Tiegeln unter dem Namen Strumpfzauber heraus. Viele Apotheker entwickelten ihre eigenen Rezepturen und machten damit ebenfalls Profit.
In den USA kam der Nylonstrumpf 1940 auf den Markt. Am 15. Mai, um genau zu sein. Er löste einen Massenansturm aus. Innerhalb der ersten beiden Tage wurden 4 Millionen Paare verkauft. Die Strümpfe waren unglaublich fein, fast durchsichtig. Die kleinste raue Stelle an der Hand konnte eine Laufmasche reißen.
Die Strumpfindustrie war die Industrie, wo die Frauen die schönst manikürtesten Finger hatten, weil das quasi vom Betrieb die Maniküre 2-mal in der Woche angeboten wurde. Wenn Sie ein Häutchen abstehen haben am Finger, zieht man sofort eine Faser, die man dann sieht. Sie sehen jetzt hier so eine Spur, da ist so ein kleiner Zieher, so nennt man das dann. Und so einen Strumpf kann man nicht verkaufen.
Mit einiger Verspätung kommen die Nylonstrümpfe auch im Deutschland der Nachkriegszeit an. Das sind eben noch keine Strumpfhosen im heutigen Sinne. Sie werden nach wie vor hinten zusammengenäht und müssen an der Unterwäsche fixiert werden, damit sie nicht wieder nach unten rutschen.
Eine Firma in der Schweiz stellt versuchsweise ein paar längere Schläuche her und verbindet sie mit einem Höschen. Der Prototyp der Strumpfhose ist erschaffen. Die Frauen finden sie praktisch und ziehen sie den lästigen Strapsen vor. Die Herrenwelt ist entsetzt. Das zeigt eine Umfrage der Zeitschrift Donna aus der Zeit.
Die Strumpfhose wird als mittelalterliche Rüstung, geschmackloser Panzer, grausige Schlotterlinge, abstoßende Scheußlichkeiten, ungeeignet für jede Art von Annäherung bezeichnet.
Da gibt es einen schönen Ausspruch, ich weiß leider nicht mehr von wem er ist, dass eine Strumpfhose als sexlose gegabelte Wursthaut bezeichnet worden ist. Von einem Verfechter der Strümpfe, wo man dann doch den Spalt zwischen Strumpfende und Oberschenkel und der Damenunterhose sehen konnte. Und das war natürlich eine erotische Zone.
Doch die Strumpfhose hält sich, allem männlichen Protest zum Trotz. Sie macht in den 1960er Jahren die Minimode erst möglich und sorgt für neues weibliches Lebensgefühl.
Heute hat die Hose, die Strumpfhose aus dem Alltag der Frauen, weitgehend verdrängt. Natürlich wird sie noch getragen, aber sie ist nicht mehr so zentral wie in der Mode der 50er oder 60er Jahre. Und doch haben Strümpfe in den letzten Jahren noch einmal eine neue, ganz andere Strahlkraft entwickelt. Als blickdichte Variante zu Hotpants getragen, manchmal auch bestickt, fantasievoll gemustert, in modischen Farben, setzen Frauen sie nicht mehr in erster Linie dazu ein, um den Männern zu gefallen, sondern, ähnlich wie die Männer in der Renaissance, um ein neues Selbstbewusstsein zu demonstrieren.
Die Kulturgeschichte des Strumpfs von Constanze Alvarez. Wenn ihr noch mehr zur Textilgeschichte hören wollt, dann interessiert euch vielleicht auch das Radiowissen zur Kunstfaser. Der Stoff, den wir seit Jahrzehnten auf der Haut tragen, gewonnen aus Erdöl, Meeresplastik oder auch Insektenflügeln. Den Link zu ARD Sounds findet ihr in den Shownotes.